Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gemeinsam ein Buch zu schreiben. Jede von uns hat ihre Kunst und ihre Fähigkeit zur Verfügung gestellt und daraus wurde ein gemeinsames Werk. Soll ich uns Ihnen erstmal vorstellen? Das hier ist Sabine Schömig und ich bin Walburga Spielberger. Ich arbeite schon ein halbes Leben lang im Bereich der Psychotherapie, habe eine eigene Praxis und arbeite also mit Menschen. Und im Laufe der Zeit bin ich hinter so manche Lebensweisheit gekommen und sie ist Grundlage unseres Buches. Sabine hat ihre Kunst des Schreibens eingebracht. Sie ist Redakteurin, leitet ihr eigenes Pressebüro und arbeitet seit langem als Journalistin. Ihre Aufgabe war es, das, was Inhalt ist, in Form zu gießen. Und dann haben wir gemeinsam den Handlungsstrang entworfen, die Charaktere herausgearbeitet und immer wieder gehobelt und geschliffen, wie es in jedem guten Handwerk üblich ist. Und dann ist unser Werk irgendwann fertig gewesen. Und heute möchten wir Ihnen Miriams Reise, die bereits auf Reise gegangen ist, vorstellen und Sie ein wenig neugierig machen. Und ich gebe an Sabine weiter.
Ja, vielen Dank, liebe Walburga. Sie werden sich jetzt bestimmt fragen, um was für eine Art Roman handelt es sich hier überhaupt? Und für uns ist es ein philosophischer Abenteuerroman geworden. Warum das so ist? Vielleicht ergibt sich das ein wenig aus dem Inhalt. Es geht bei Miriams Reise um eine junge Schmuckrestauratorin, die das Angebot annimmt, in Frankreich den Erbschmuck einer alten französischen Familie aus dem Burgund aufzuarbeiten. Während dieser Arbeit fallen ihr alte Tagebücher in die Hand, die Auskunft über die Herkunft des Schmuckes geben. Gemeinsam mit Emil, dem Enkel des Tagebuchschreibers, begibt sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Tagebücher enthüllen den beiden uralte Lebensweisheiten, auf die der Schreiber bei seinen Reisen in ferne Länder gestoßen ist. Fasziniert folgen jetzt die beiden den Spuren des Schreibers. Alles erscheint in einem anderen Licht. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verschwimmen. Für uns ist Miriams Reise eine Hommage an die Freiheit, an die Selbstfindung und an die Schönheit des Lebens, das viel mehr ist als nur das Sichtbare. Und jetzt gebe ich Ihnen eine kurze Leseprobe. Kapitel 7. Das Gespräch in der Küche scheint nicht sehr erfreulich gewesen zu sein. Das zeigt sich deutlich in den Mienen der beiden. Eine eigenartige Stimmung herrscht zwischen ihnen. Na, welchen ersten Eindruck konnten Sie von dem Schmuck gewinnen, fragt Madame de la Forêt. Emile schaut mich ebenfalls fragend und sehr neugierig an. Interessanter alter Kram, oder? Meint er. Seine Schwägerin schüttelt leicht den Kopf und blickt streng zu ihm hin. Ich zögere. Mein erster Eindruck ist, dass es sich um durchaus seltene und auch wertvolle Stücke aus ganz unterschiedlichen und Kulturen und Epochen handelt. Ich muss mir aber Zeit nehmen, um mich mit den einzelnen Teilen zu befassen und gegebenenfalls auch mit Professor Becker Rücksprache halten, um ihre Herkunft und Entstehung genau datieren und bestimmen zu können. Die beiden nicken. Worauf legen Sie denn besonderen Wert? Auf eine originalgetreue Restaurierung? Oder möchten Sie auch etwas über den Ursprung und die Geschichte des Schmuckes in Erfahrung bringen? Frage ich. Mir liegt persönlich sehr daran zu erfahren, woher mein verstorbener Großvater die einzelnen Stücke hatte und warum er ausgerechnet sie ausgewählt hat. Es würde mich wundern, wenn hinter den Sachen nicht eine ganz besondere Geschichte steckt, sagt Emil. Ich würde sehr gerne mit Ihrer Hilfe mehr darüber erfahren und Sie Einblick nehmen lassen in die Reisetagebücher meines Großvaters. Er wendet sich an seine Schwägerin. Ist das für dich und Richard okay? Sie zuckt mit den Achseln. Das passt schon, sagt sie. Wie wollen wir also vorgehen? Sie sieht Emil an. Ich schlage vor, Frau Weidner, oder darf ich Miriam zu Ihnen sagen, dass Sie hier in meiner Bibliothek den Schmuck auf Herz und Nieren prüfen. Und ich suche die jeweils passenden Passagen aus den Reisetagebüchern zusammen, die Sie für Ihre Recherchen brauchen. Ich bin schon sehr gespannt, was auch ich daraus noch über meinen Großvater erfahren kann. Bislang habe ich immer nur in den Aufzeichnungen geblättert, mich aber nie so richtig hineinvertieft. Er scheint sich aufrichtig darauf zu freuen, dass ich ihm dabei helfe, die eigene Familiengeschichte besser zu verstehen. Eigentlich bin ich es gewöhnt, alleine zu arbeiten. Aber irgendwie reizt mich diese neue Aufgabe. Ich werde also nicht nur die Schmuckstücke an sich aufbereiten, sondern auch mehr über deren jeweilige Geschichte erfahren. Was halten Sie davon, Miriam, wenn Sie einfach jeden Tag hier an dem Schmuck arbeiten? Ich könnte nachmittags dazustoßen und Ihnen die entsprechenden Passagen aus den Tagebüchern vortragen. Bitte verstehen Sie, dass ich die Bücher nicht aus der Hand geben möchte. Sie enthalten sehr viel Persönliches. Gut, unterbricht ihn seine Schwägerin, dann hätten wir das Wesentliche ja geklärt. Alles Weitere machen Sie bitte mit Emil aus. Ich würde mich übrigens gerne meinem Schwager anschließen und vorschlagen, dass wir uns auch beim Vornamen nennen. Ist das für Sie in Ordnung? Ich nicke. Veronique verabschiedet sich. Sie muss zum Gericht. Sobald sie aus der Tür ist, atmet Emil hörbar aus. Ich muss lachen, denn die Atmosphäre entkrampft sich sofort. Ich glaube, ich freue mich auf diese Arbeit. Was halten Sie von einer Tasse Tee oder möchten Sie lieber Kaffee? Fragt Emil. Gern einen Tee, sage ich. Er geht zurück in die Küche, um Tee zu kochen. Ich bin wieder alleine mit dem Koffer voller Schmuck. Die unterschiedlichen Stücke faszinieren mich, obwohl sie irgendwie abweisend und verschlossen wirken. Es wird wohl nicht leicht werden, ihnen ihre Geschichte zu entlocken. Aber dafür haben wir ja die Tagebücher. Als Emil nach kurzer Zeit mit einem Tablett mit 2 Tassen, Teekanne und Gebäck zurückkommt, mache ich ihm einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir chronologisch nach den Tagebuchaufzeichnungen vorgehen und die Schmuckstücke nach und nach unter die Lupe nehmen, in der Reihenfolge, in der sie ihr Großvater erworben hat? Emil nickt. Gute Idee. Der Tee ist heiß und tut mir gut. Ich entspanne mich ein bisschen. Emil stellt mir ein paar Fragen über meinen Beruf und mein Leben in Deutschland. Und ich fühle mich erstaunlich wohl mit der französischen Sprache. Emil erzählt mir, wie lange er und Karl Becker sich schon kennen. Mit Karl spreche ich manchmal Deutsch, sagt Emil. Wie wollen wir es halten? Mal so, sage ich, wie es gerade passt. Ich sehe ihn zum ersten Mal genauer an. Er wirkt offen, neugierig, humorvoll. Er ist mir sympathisch. Jetzt haben Sie eine kleine Einführung bekommen in die wichtigsten Charaktere. Emil, Miriam und den Schmuck. Und jetzt gebe ich wieder weiter an Walburga.
Es ist geworden gestern Abend. Ich habe zu viel getrunken. Und schließlich konnte ich nicht mehr heimfahren. Also habe ich mich in der Bibliothek auf einer Couch eingerollt, um ein wenig Schlaf zu finden, bevor Professor Becker heute früh um 10 an der Haustür klingeln wird, um sich meine Arbeiten anzusehen. Ich bin gerade aufgewacht und mein Handy meint, es sei jetzt 9.32 Uhr. Oh, mein Kopf dröhnt noch ein wenig. Und von Emil ist nichts zu sehen. Doch ich finde den Weg in die Küche, um mir schon einmal einen Kaffee aus der Maschine zu lassen. Als ich aus dem Fenster schaue, durch das milchiges Licht in die Küche fällt und den Raum unwirklich erscheinen lässt, sehe ich eine Gestalt in einem langen, sandfarbenen Gewand auf mich zukommen. Sie trägt ein Tuch um den Kopf gewunden, das Gesicht ist beschattet. Es ist ein Mann. Er hebt die Hand. Noch bevor ich etwas sagen kann, höre ich draußen einen Hund bellen und sehe nur noch den Baum vor dem Fenster im Garten. Mir ist schwindelig, aber ich habe keine Angst. Die Gestalt war greifbar und trotzdem transparent. Ein Trugbild am hellen Sonntagmorgen? Nicht schon wieder. Ich kann nur verrückt sein. Da klingelt es an der Haustüre. Kurze Zeit später sitzen wir alle drei an dem mächtigen Holztisch in der Bibliothek. Emil, ziemlich zerzaust, hat eines der Tagebücher in der Hand, während ich dem Professor meine Arbeit zeige. Er wirkt zufrieden, aber von allen Stücken hat es ihm vor allem die unscheinbare nackte Frauenfigur, die ich noch nicht bearbeitet habe, angetan. Sie ist eine Griechin, unverkennbar. Die Würde, die sie ausstrahlt, diese Eleganz und dieser fast knabenhaft schlanke Körper. Das könnte eine minoische oder sogar noch älter, eine kykladische Figur sein. Aber keine der sehr bekannten Abbildungen. Vielleicht ist es auch eine Göttin, vielleicht eine Priesterin. Nein, dann wäre sie vermutlich nicht nackt. In Gedanken wiegt er den zarten Silberanhänger in seinen Handinnenflächen hin und her. Sie hat was von Ihnen, Miriam. Entschuldigung, wenn ich das sage. Aber sie strahlt eine Würde aus, die sie auch in sich tragen. Emil lächelt verschmitzt. Mir fehlen die Worte. Doch bevor meine Verlegenheit ins Unermessliche steigt, schlägt er das Tagebuch auf und liest nochmals die bisher wichtigsten Passagen vor, die uns beide so verblüfft haben. Der Professor hört zu und reagiert begeistert. Erkenne, wer du wirklich bist? Oh, ähnliche Aussagen habe ich schon bei vielen alten Philosophen gefunden. Und es treibt mich Zeit meines Lebens um, eine Antwort darauf zu finden. Weißt du noch, Emil, wie oft wir uns schon die Köpfe heiß geredet haben? Plötzlich werde ich wach. Haben Sie denn je eine Antwort gefunden? Frage ich ihn. Er schüttelt den Kopf. Es gab so viele Ansätze und manchmal dachte ich, ich hätte es für mich begriffen. Aber letztlich weiß ich noch keine Antwort darauf, wer ich wirklich bin. Vielleicht ist mit wirklich gemeint, dass jeder Mensch etwas Besonderes, Individuelles und Einzigartiges in sich trägt, unabhängig von allem Vererbten, das ihn alleine ausmacht und ihn von allen anderen Menschen unterscheidet, werfe ich ein. Seine Augen leuchten auf. Sie haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht. Nein, noch nicht einmal. Dieser Gedanke ist gerade in mir gereift. Professor Becker lehnt sich zurück und nickt. Wenn Sie hier noch tiefer graben wollen, dann könnten wir uns gerne später ausführlich darüber unterhalten. Ich glaube nämlich, in dieser Richtung noch mehr gefunden zu haben. Emil lehnt sich über den Tisch zu uns herüber und fasst Professor Becker am Arm. Na, Karl? Ich glaube, wir haben da eine interessierte Gesprächspartnerin gefunden. Meinst du nicht auch? Er nickt. Wie ich sehe, habt ihr zwei ja auch schon ein bisschen philosophiert, dank des Schmucks. Alter Schmuck erzählt nun mal Geschichten. Zusammen mit den Tagebüchern scheint er ganz neue geistige Welten zu öffnen. Die Schmuckstücke? Professor Becker brennt jetzt förmlich darauf, weiterzureden. Emil hakt ein. Was meinst du, Karl? Möchtest du nicht nur ein paar Tage dranhängen? Du kannst ja doch die Zeit einteilen, das dürfte doch kein Problem sein. Wenn Markus mitmacht? Ja, ich frag ihn. Die beiden unternehmen einen kleinen Spaziergang und ich arbeite weiter. Die weibliche Figur kommt als nächstes an die Reihe. So, liebe Sabine, ich mag die jetzt an dich jetzt wieder weitergehen. Wir haben jetzt ein paar der Dialoge mitbekommen, die die junge Frau Miriam mit den beiden Männern führt. Und es sind oft sehr leidenschaftliche Gespräche, die sie auf ganz besondere Spuren bringen. Ich gebe an dich weiter.
Danke, Walburga. Die zwei sitzen natürlich nicht nur in einer Bibliothek herum und lesen in alten Tagebüchern, sondern sie gehen auch wirklich auf Reise. Und deshalb spielt der zweite Teil unseres Buches in Griechenland bzw. auf Kreta. Und von diesem Teil gebe ich noch eine kleine Szene an sie weiter. So in meine Gedanken versunken, sitze ich auf meinem Stein und sehe dabei zu, wie das Licht übers Meer wandert. Hinten auf dem Ozean bricht es schon ab und zu durch die Wolken und einzelne Sonnenstrahlen greifen ins Wasser. Als ich an mir heruntersehe, nehme ich Schiffsplanken wahr, auf denen ich stehe. Die vertrauten Bilder sind wieder da. Ich trage verzierte Sandalen an den Füßen, meine langen, dunklen Locken fallen mir in die Stirn und nehmen mir die Sicht auf den Horizont, der sich hinter der Reling auftut. Die Taue sind aus Leder, nichts Modernes umgibt mich. Ich muss mich weit in der Vergangenheit befinden. Und als ein Mann mit festen Schritten auf mich zukommt, wundere ich mich nur über sein seltsames Gewand aus dicht gewebtem Hanfstoff, in bunten Farben eingefärbt und seine langen Haare. Ich rufe, komm mal herüber, da ist ein riesiger Heringsschwarm. Der junge Mann in der seltsamen Kaufmannstracht, sie ist weder orientalisch noch eindeutig westlich, kommt federnd und mit einem breiten Lächeln auf mich zu und sagt mit seltsamem englisch klingendem Akzent, Ashema, hier sind überall Heringsschwärme, du musst nur die Augen aufmachen. Ich fürchte mich nicht. Ich kenne diesen Mann. Ich bin sehr vertraut mit ihm, dem Schiff und der ganzen Umgebung. Ich blinzle und merke, dass ich immer noch auf meinem Stein sitze. Vor mir nichts als die ruhige Ägäis. Ich habe wieder am helllichten Tag geträumt. Aber dieses Mal erschrecke ich nicht. Ich erinnere mich an das, was Karl gesagt hat. Lass es zu. Es wird sich klären. Der Nebel wird sich lichten. Wie nah mir das Schiff war dieses Mal. Ich schüttle mich und denke an den Spruch, den ich in meiner Werkstatt an der Wand hängen habe. Die Gegenwart ist die einzige Zeit, die uns wirklich gehört. Meine Gegenwart ist ganz klar. Ich bin am Meer, ich bin gesund und ich bin glücklich. Und dieser traumhafte Fetzen Fantasie, den ich gerade erlebt habe, gehört auch dazu. Wie eine Erinnerung taucht er auf, nimmt mich ein Stück mit und lässt mich wieder los. Setzt mich ab auf diesem Felsen hier am Strand in der Nähe von Herakleion. Zum ersten Mal hinterlässt die Szene ein gutes Gefühl in mir, auch wenn ich noch immer keine Erklärung dafür habe. Dafür will ich jetzt schwimmen gehen. Kein Mensch außer mir ist am Strand. Die sind gegangen. Ich ziehe mich schnell aus und warte in das kühle, klare Wasser. Balanciere von Stein zu Stein, bis ich mich ganz hineingleiten lassen kann und mit kräftigen Zügen in Richtung Sandbank schwimme, die über der Wasseroberfläche in der Sonne schimmert. Selten habe ich mich so frei gefühlt.
So. Ja, Miriams Reise ist noch lange nicht zu Ende. Aber unsere Lesung geht jetzt zu Ende. Wir wollten Ihnen eine kleine Kostprobe geben und Sie ein wenig neugierig machen. Und wenn Sie das geworden sind, dann gibt es hier um die Ecke Miriams Reise. Wir danken Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.